Der Titel dieser Predigt ist Nicht nach Art des Fleisches. In Jesaja Kapitel 45 steht: Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Verkündet's, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und der Retter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. Wie klingt dieses Wort Gottes in einer Welt, in einer Zeit wie dieser, wo der Mensch sich aufspielt als das Nonplusultra und vorgibt, alles in den Griff zu bekommen, aber immer weniger bewerkstelligt, politisch, medizinisch, sozial, nur Worte, Worte, Programme, aber keine Lösungen. Dafür streben nach Macht und Gewinn durch dubiose Geschäftsmodelle, wie jetzt der jahrtausendealte, stets präsente Klimawandel als menschengemacht definiert wird, aus dem der Mensch Gewinn schlagen will vermittels seiner Mediendiktatur, die ihm die treudummen Konsumenten unaufhaltsam und gezielt ins Netz treibt, dabei bewusst dilettantisch und vor allem hintertrieben ausbeuterisch. Die korrupte und verdrehte westliche Gesellschaft hat alle früheren moralischen Werte wie Ehe, Familie, Tradition, Glaube, Tapferkeit, Fleiß, Opferbereitschaft und Liebe längst erfolgreich hinter sich gelassen und beglückt ihre halbbekehrten Heiden jetzt mit schwachsinnigem Moralismus, wie einst dem schlimmsten mittelalterlichen Aberglauben. Wie also klingt das Wort des Schöpfers hinein in diese Welt, die über 140.000 Tonnen Plastik im Meer entsorgt, in der es keinen Quadratmeter unverdorbenen Ackerboden mehr gibt, wo meandernde Wasserläufe begradigt und riesige Areale zubetoniert wurden, um jetzt über Hochwassergefahren jammern zu können. Das und noch viel mehr und Ärgeres wird ja vorerst kein Ende haben. Angst, Terror und Korruption, Missbrauch und Raffgier werden weiter überhand nehmen, globale Anarchie, Unregierbarkeit, Unmoral, sexuelle Abartigkeiten. Licht wurde ja längst zur Finsternis erklärt, Böses als gut, Kriminelles als human. Wie klingt das Wort nochmal? Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Was für ein Wort Gottes! Seit Jahrhunderten klingt es hinaus in diese Welt, aber längst verhallt es immer mehr, ungehört, es stört. Denn der Mensch hat sich selber mehr als bisher in seiner gesamten Geschichte zum Herrscher und Lenker und vermeintlichen Problemlöser aufgeschwungen, dabei aber unfähiger und verirrter denn je. So weit, so schlecht. Wie steht es aber da mit uns in dieser Zeit, mit mir, mit dir? Liegst du wegen der drohenden Katastrophen, die auf uns zukommen, bittend auf den Knien? In tiefer Bußgesinnung? In anhaltendem Gebet vor dem, der alles in der Hand hat? Oder sitzt du, wie alle Welt, mit offenem Mund genauso ungläubig und hilflos vor den Medien, die du dir ins Haus geholt hast, um gemeinsam mit den Deinen überzeugt zu werden, dass da kein Gott ist, der helfen kann, weder im Großen noch im Kleinen, und dass da kein Gott ist, der das alles sieht, was dich bedrückt und verängstigt? Finden wir dich denn auf den Knien Und wie sehen sie denn jetzt aus, deine Stunden, Tage und Wochen? Beherrscht dich erneut oder vielleicht immer noch der Sinn dieser Welt, der Geist, der nach wie vor in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, so wie auch wir einst von Natur aus Kinder des Zorns waren, steht in Epheser 2. Sind wir es vielleicht doch oder wieder? Lebst du im Bann der Medien und deiner Angst oder im steten Aufblick auf deinen Herrn? Dann finden wir dich ja wohl oft auf deinen Knien im ganz normalen Glaubensleben eines Gotteskindes in sturmbewegter Zeit, als einen, dem heute noch das Wort des Herrn wichtig ist, unter zigtausend anderen, dem es mehr zu sagen hat als die täglich sich überschlagenden Schreckensmeldungen und die menschlichen Schlüsse dazu und ihre Überlegungen und ihre Ängste. Gilt sie für uns heute noch, die Botschaft aus Davids Psalm 27, »Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn.« Vor etlichen Jahren war dieses Bewusstsein noch ein wertvoller Besitz der Gläubigen. Daran kann uns die folgende Veröffentlichung einer lieben Glaubensschwester erinnern. Pastor Friedrich von Bodelschwing, der Ältere, war lange Jahre Leiter der nach ihm benannten von Bodelschwingschen Anstalten in Bethel bei Bielefeld. Und da erzählte einer seiner Mitarbeiter folgendes Erlebnis. Der chirurgische Chefarzt von Bethel musste Vater Bodelschwing in einem Fall bedauernd mitteilen, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzte Bodelschwing mit der Frage an den Professor heraus, »Haben Sie schon gebetet um seine Rettung?« Der Professor lächelte etwas mitleidig und seine Assistenten taten das Gleiche. Bodelschwing sah darüber hinweg und meinte, »Also nein. Gut, dann will ich jetzt einmal die Sache mit Gott bereden.« Wohl eine Stunde lang lag er in seinem Zimmer auf den Knien und betete. Dann ging er wieder in die Krankenstube des Patienten. Und hier empfing ihn gleich die pflegende Schwester, »Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken ganz plötzlich auffallend besser.« Und nach einigen Wochen war der Kranke genesen. Und da klopfte in einer stillen Stunde der Professor an die Tür Bodelschwings. »Herr Pastor, ich will ganz gewiss nicht wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern.« Und damit zurück zu uns und zu unserer glaubensgedämpften Zeit. Es geht ja nicht um Wunder, aber es geht ernsthaft darum, wie und dass wir uns besinnen und entscheiden, ob wir auf Menschen vertrauen wollen und auf ihr geplantes Tun, beziehungsweise ob wir Menschen und ihre Schreckensmeldungen fürchten und ihren nicht zu Ende gedachten Maßnahmen unüberlegt zustimmen, oder ob wir uns als von Gott neugemachte Kinder unserer Herkunft und Zukunft besinnen und unsere Augen, Herzen und Hände aufheben zu ihm. Im ersten Fall laufen wir Gefahr, unterzugehen, in jeder Hinsicht, denn immer noch gilt sein Wort, und besonders merkbar jetzt, und es gilt uns. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist eine weitreichende Sache für uns, und die geht bis hinein ins Innerste eines Gotteskindes und Arbeiters im Weinberg. Das möchten wir uns auch jetzt ansehen, soweit Gott Gnade gibt dazu. Es soll ja hier nicht um die Welt gehen und um ihre Sicht, sondern um unseren Zustand, in dem wir in die nähere und in die fernere Zukunft gehen werden. Ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Das war die Reaktion des Paulus auf seine Bekehrung vom Herrn her, und es ist seine grundlegende Einstellung geblieben für seinen Dienst im Weinberg Gottes. Und es ist ein Wort, an das auch wir uns halten sollen, und das steht im Ganzen so in Galater 1. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Und weil wir mit Christus mitgekreuzigt sind und uns auch dafür zu halten haben vor Gott, haben damit auch nicht nur die alte Sündernatur, das offensichtlich Böse in uns und unsere negativen Charaktereigenschaften ihre Berechtigung verloren in unserem Denken und Wollen und Gefallen, sondern auch unsere sogenannten guten Eigenschaften und unsere natürlichen Begabungen und unsere vermeintlichen Charaktervorzüge. Das heißt, wer als Christ im Reich Gottes seine alte, natürliche Tüchtigkeit weiterhin einsetzen möchte, in kommunikativer, in finanzieller, in künstlerischer oder sonstiger Art, der liegt damit hundertprozentig daneben und baut das Falsche auf. Und er führt damit die gläubige Gemeinschaft, der er dienen will, auf einen schrecklichen Irrweg. Wie Paulus schreibt, das sage ich aber, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Denn beim Dienst im Reich Gottes ist jedes menschlich-fleischliche Wesen grundfalsch. Gott baut sein Haus auf keinen Fall mit unseren natürlichen Fähigkeiten. Es gilt vielmehr, wie Psalm 127 betont, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn also jemand von Natur aus kommunikativ gut aufgestellt ist, dann hat gerade er diese Gabe im Reich Gottes nicht einzusetzen. Lass sie am Kreuz. Ein Stotterer oder ein Legastheniker, praktisch jeder, der das Reden eher scheut, wird Gottes Evangelium mit Hilfe der Gnade des Herrn den Sündern und den Glaubensgeschwistern effizienter und glaubhafter vermitteln als jeder hocheloquente Redner. Denn im neuen Wesen herrscht ein völlig anderes Gesetz als in der Welt, nämlich das Gesetz des Christus, der den in ihm mitgestorbenen und Neugemachten durch seinen Geist sein Wesen und alles Nötige zuströmen lässt. Und auch hier war dem Paulus ein Wort gegeben, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Christus allein ist das Grundgesetz und Grundprinzip im Reich Gottes. Das Haupt versorgt die Glieder. Sie agieren nicht unabhängig von ihm und nicht mehr nach menschlichen Kriterien. Und wenn wir den Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt aufmerksam zuhören, dann können wir auch dort nur feststellen, dass sich absolut keine davon auf eine natürliche, menschliche Veranlagung bezieht. Und auch dort tritt dieses Prinzip Gottes ganz deutlich hervor, denn kein Mensch entspricht von Natur aus den Charaktereigenschaften in den Seligpreisungen Jesus. Sie müssen, sie können nur vom Heiligen Geist nach der Wiedergeburt in uns bewirkt werden, und das kann nur geschehen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Freilich gibt es hier, wie bei nahezu allen geistlichen Dingen, täuschend ähnlich Nachgemachtes im Fleisch, das den geistlichen Charakterzügen, die von Gott stammen, ähnlich ist. Hier muss aber scharf unterschieden werden, damit wir nicht ins Leere laufen und am Ende gar die Hölle bevölkert haben damit. Das, was der natürliche Mensch mitunter an geistlicher Armut von sich aus aufweist oder an Sanftmut oder an Friedfertigkeit oder anderen Kriterien, die unsere dürftige Sprache leider mit demselben Wort ausdrückt, hat absolut nichts zu tun mit den echten, vom Heiligen Geist gewirkten Eigenschaften, mit denen Gott einen mitgekreuzigten, mitgestorbenen, vom Herrn her neu gemachten Menschen mit seinen, nämlich mit Gottes Eigenschaften, ausgerüstet zum Dienst in den Weinberg schickt. Alles andere, alles Menschengemachte hat dort keine Berechtigung. Alles menschlich Natürliche schadet genauso wie alles Dämonische. Und Christus hätte nicht für uns alle stellvertretend den Tod schmecken müssen, wenn wir mit unserem alten Wesen Gemeinde bauen könnten. Nein, es musste alles an uns in den Tod. Neues musste her. Der Herr baut und pflegt die Gemeinde recht und nicht der Mensch. Zu diesem Thema greifen immens viele Worte in der Heiligen Schrift, wie zum Beispiel, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wer aber beherzigt diese Komponente in den Gemeinschaften? Ist es noch von Interesse? Wird das so gelehrt? Es ist ja eine sehr befreiende Botschaft. Sie befreit mich vom Eigendünkel und von meinem Krampf. Christus ist mächtig in meiner Schwachheit. Mein Unvermögen beschenkt er mit seiner Gegenwart und mich Blinden führt er auf dem Weg, den er selber ist. Beachten wir dieses klare Ich im folgenden Hesekiel-Wort. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Die Plackerei mit unserer eigenen vermeintlichen Weisheit hat da ein Ende. Auch der aufreibende Kampf um Anerkennung von Menschen und die Angst vor der Kraftlosigkeit. Wenn Christus hier ist, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, und ihn verkündigen wir ja. Im 1. Korintherbrief steht dazu, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Aber glauben wir das wirklich? Oder schlagen wir vielleicht heimlich dagegen aus? Viel zu viele Christen akzeptieren das nicht und versuchen weiter mit ihren herkömmlichen Wesen das Reich Gottes aufzubauen, in fleischlicher Gesinnung, zum Schaden aller, die sie damit beglücken, und zum schleichenden, aber sicheren Ruin ihrer Ortsgemeinschaft. Es wird kein Reich Gottes daraus, kann nicht werden. Es wird in Religion enden. Ein Reich des Menschen wird es bleiben und Menschen werden darüber herrschen. Nahezu jede einst geistlich gesunde Gemeinschaft mutiert mit der Zeit vom gottgewollten lebendigen Organismus zur toten Organisationsform. Und wer merkt schon viel davon? Wen stört es? Tod und läuft doch wie geschmiert. In Galater 3 sagt Paulus, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Auswüchse wie Ökumene und Allianz sind tragische Produkte solch menschlicher Tätigkeiten. Und alle Denominationen sind aus menschlichen Bestrebungen entstanden. Man hat sich einen Namen gegeben, um sich und seine Machenschaften abzugrenzen. Der Heilige Geist tauft aber nur in einen gemeinsamen Leib, in den Leib Christi. Wo Menschen Menschen taufen, lautet nahezu immer die Bedingung, sich eingliedern lassen zu müssen in die taufende Gemeinde. Sonst wird man nämlich gar nicht getauft. Gemeinde wird leider hauptsächlich heute gemacht, menschlich gemacht, mit den natürlichen Gaben des alten Menschen. Und nicht erst seit heute, wie die Lehrbriefe zeigen. Aber die daraus resultierenden Probleme und Konflikte ziehen ein Gericht nach sich, wie der Herr in Matthäus 22 im Gleichnis sagt, als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind berufen, aber viele Berufene legen in geistlichen Dingen die Hände in den Schoß und tun nicht das, was Gott ihnen in Christus im neuen Wesen zugeteilt hat, obwohl sie doch seine Neuschöpfung sind und das auch sein Wollen, seine Kinder, die er erschaffen hat, in Christus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit sie in ihnen wandeln sollen. Aber sie tun nicht, was ihnen bereitet wurde von Gott, bereitet wurde, damit sie es nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen müssen. Sie tun es auch so nicht. Wenn ich aber Gottes Werke für mich nicht tue, die er mir fertig vor die Hände legt, dann ist das ein sehr großes Wagnis. Denn der Herr selber sagt im Gleichnis dazu, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Noch dazu, wo ich nicht mit meinen eigenen natürlichen Möglichkeiten dazu antreten muss, mit meiner Feigheit, sondern mich auf Gott verlassen darf, dass er sowohl das Werk als auch die Umstände in der Hand hat, wie immer auch mein Eindruck davon ist oder sein mag. Wer vor Gott als sein Kind nicht tut, was er hätte tun sollen, der wird, sofern er nicht mit der Zeit überhaupt gänzlich abfällt, viele Streiche leiden müssen, sagt das Wort Gottes, spätestens im Preisgericht vor Christus, wenn er dort wie durchs Feuer hindurch gerettet werden wird. Auch ich bin ja kein Held, aber auf Dauer wäre es zu gefährlich, mich auf meine Feigheit auszureden, wo doch der Überwinder in und bei mir ist. Da steht in Offenbarung 21, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Feiglinge, dieses menschliche Wesen, gehört in Christus aber endlich der Vergangenheit an. Denn das Leben, das vor Gott gilt, weil und wie Gott es uns neu in Christus gegeben hat, dieses Leben aus dem Glauben an ihn, das heißt aus der Abhängigkeit von ihm in allen Belangen, das wirkt sich ja deutlich anders aus als das bisherige alte Leben im Fleisch, in der einst angeborenen Feigheit, in der Sünde, von der der Heilige Geist überführt. Und wir müssen dazu nicht erst auf die Verhöre politischer und religiöser Natur warten. Jesu klares Wort über die Sünde lautet so, dass sie nicht glauben an mich. Das heißt, sie wollen nicht abhängig sein von mir. Das Fleisch aber, das kann und will das nicht. Es strebt sogar gezielt dagegen. Und das auch mitten in der Gemeinde. Das Fleisch, das dient sich selber, nicht aber Christus. Der Trend und die Meinung, dass der Mensch fähig sei, die Umstände und Missstände zu verändern zum Guten, wie das jetzt in aller Welt vorherrscht, der macht auch vor keiner christlichen Gemeinde und vor keinem Hauskreis Halt. Auch vor keinem einzelnen Christen, der das Evangelium vom Sohn Gottes nicht wirklich akzeptiert und weiterhin auf sich selber sein Vertrauen setzt. Um es noch einmal deutlich zu betonen, die Sünde, die weiter fortgesetzte Sünde ist, nicht an Christus zu glauben, nicht an das, was er getan hat und tun wird, sondern unabhängig von Christus das Leben und den Dienst bestreiten zu wollen. Auch ich kann ja hier nicht stehen, weil ich mich auf mich verlasse. Das wäre kein nützlicher Knecht und Dienst für euch, sondern ein Verführer, ein Feind des Kreuzes Christi. Aber so wird Gemeinde heute gemacht. Wer meint, singen zu können, der strebt in den Chor. Wer schon immer kommunikativ war, mehr als andere, tut sich evangelistisch hervor und fühlt sich pudelwohl dabei, wenn er so aus dem eigenen missioniert oder predigt. Und wer dank dem Mammon und der Ehre in der Welt angesehen und betucht genug ist, den setzt man dann in die Gemeindeleitung oder ins Presbyterium. Die schier irreparablen Ergebnisse sind ja nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Denn da spielt dann die Gemeindeband die neuen Lobpreislieder, schön laut und mit viel Rhythmus, wo jeder mit muss. Die Gemeindeglieder wiegen sich dazu in den Hüften. Das sind jahrelang bezeugte Tatsachen. Die Liedtexte vermeiden Tiefgehendes und am Podium steht dafür ein Flipchart. Und darauf befinden sich in großen Lettern die künftig geplanten Maßnahmen, mit denen Menschen dazugewonnen werden sollen in den nächsten Monaten. Ein modernes Gemeindemanagement. An der Kanzel steht ein rhetorisch Begabter, oft nicht mehr als 20 Jahre alt, und hält eine Predigt über Gott und die Welt und, wenn es ganz schlimm kommt, über die Ehe. Eine ältere Glaubensschwester sagte mir einmal, ich kann sie nicht hören, diese Grünschnäbel. Wie sagte Jesaja, wie bin ich so elend, denn immerfort trauben die Räuber. Wir selber hier, wir singen ja seit Jahren ohne Musikinstrumente, mitunter etwas zu vielstimmig. Und früher habe ich mich manchmal gewundert, dass der Herr uns nie einen versierten Musiker zugeteilt hat. Jetzt aber bin ich schon lange sehr froh darüber, dass wir in unserer armen Seligkeit die schönen alten Lieder in aller Schwachheit singen dürfen. Wir brauchen keinen Rhythmus, keine wiegenden Hüften, kein endloses Wiederholen dürftiger Texte. Dem Herrn sei vielmehr Dank für alles Geringe und Nichtige bei uns, für alle Schwachheit und alle Probleme in den Familien und in körperlichen und sonstigen Belangen, die wir ihm auf den Knien bringen dürfen. Das hält uns ja klein. Wir dürfen, wie einst die Armen in einer Gemeinde mal zu ihren Reichen dort sagten, wir danken Gott auch für das, was wir nicht haben, weil wir es nicht brauchen. Wir stehen so nicht in Gefahr, nicht vom Herrn abhängig zu sein, uns innerlich loszusagen von ihm. In letzter Zeit höre ich öfter einen christlichen Radiosender und da fallen Worte wie Selbstwert, Lebenserfüllung und Ähnliches. Das Wort Sünde habe ich dort noch nie gehört. Und so hat auch Dotzer schon vor Jahren vermerkt, dass das neue Kreuz in den Gemeinden längst nicht mehr von der Sünde redet, sondern dass es die Gläubigen umbiegt in eine ganz andere Richtung. Es gäbe viel zu sagen dazu, aber ich denke, es reicht, wir wissen, was Sache ist, vor allem aus früherer leidvoller Erfahrung mit uns selbst. Und es kommt ja noch hinzu, dass heute diesbezüglich kaum noch jemand der Wahrheit gemäß gelehrt wird. Gehen wir daher jetzt über zum Evangelium Gottes, zur frohen Botschaft von seinem Sohn, zum echten Leben aus dem Glauben, wie der Herr sagt. In Johannes 14, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in Johannes 11, ich bin das Leben. Und der an mich Glaubende, und da steht im Grundtext im fortwährenden Sinn an mich Glaubende, wird leben. Und so haben wir, seit unser Ich dort am Kreuz mit Christus getötet worden ist, wenn wir das in der Tat für wahr halten, nichts mehr zu tun mit dem, was wir früher selber meinten, zu können oder nicht zu können. Wir müssen uns auch nicht mehr einbringen von uns aus, mit unseren Möglichkeiten. Und das ist eine der am wenigsten verstandenen Wahrheiten, weil da wieder dauernd unser Ich drein und mitreden will, wenn wir es nicht dort am Kreuz für mitgestorben halten. Denn unser Leben und unser Dienst ist ja jetzt nicht ein besserer geworden als früher, sondern ein ganz anderer, ein neuer. Nicht wo früher, wo ich meinte, aus eigener Kraft etwas bewerkstelligen zu können und das auch so zu leben versucht habe. Was aber eindeutig meine Sünde bewiesen hat, nämlich meine trotzige Unabhängigkeit von Gott und Christus. Und Gott hat aber dann auch vieles zugelassen in seiner Geduld bei mir. Und ich bin dabei zu Schanden geworden, in allen Belangen, nach außen und nach innen, bin zum Nichts geworden und habe schließlich gerne im Glauben annehmen dürfen und auch wollen, dass ich in allem, was mich ausmacht, mitgetötet bin dort am Kreuz. Und jetzt aus der Fülle Jesu, im Leben aus ihm, alles zugeteilt bekommen kann. Vorher war ich abhängig von meinen Fähigkeiten und von günstigen oder ungünstigen Umständen, von Menschen, von Ärzten, von Vorgesetzten, vom Glück. Das war die Sünde. Denn da brauchte ich Gott ja nicht, oder nur sporadisch, auch als vermeintlich Bekehrter. Naja, in Notfällen schon. Not lehrt ja beten, sagt man, und es war auch so. Aber das Leben in Christus war das nicht. Denn das Leben in Christus stellt uns hinein in das, was ein anderer ist und kann. Jesus ist mein Tod und Jesus ist mein Leben, mein Friede, mein Sieg, meine Kraft, meine Weisheit, meine Gerechtigkeit, meine Heiligung, Erlösung, all das, wie Paulus betont. Und ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Jesus selber sagt, ich bin. Daher bist du jetzt nicht mehr an dich selbst gebunden, sondern an mich, an Christus. Und vielleicht hört jetzt jemand zu und fragt, ja, aber wie kommt man da hinein? Indem ich ja sage dazu. Ja, ich bin mit allem, was ich bin und kann und begehre, ans Kreuz gehängt. Ich rechne jetzt aber nicht mehr mit irgendetwas davon, sondern allein und ganz mit Christus. Und so hat jeder, alle hier herinnen, haben zu wählen zwischen Christus und dem Menschen. Und auch du hast zu wählen zwischen Christus und dir selber. Und eines noch, es kann nicht oft genug gesagt werden, es geht nicht darum, dass wir täglich absterben, unseren Sünden und Möglichkeiten. Das ist eine teuflische Irrlehre, die so nicht verkündigt werden darf. Wir halten uns auch nicht für abgestorben, denn absterben wäre ja wieder mit einer Leistung meines alten Fleisches verbunden. Wir halten vielmehr für wahr, dass wir dort mit Christus am Kreuz gestorben sind. Wir nehmen das im Glauben als von Gott gegebene Tatsache an. Und das untermauern wir jetzt gleich mit dem Wort Gottes, weil es so absolut wichtig ist. Da steht in Römer 6,6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Nicht, wenn wir täglich bemüht sind, abzusterben, sondern uns für mitgestorben halten. Und ist nicht jedes Ich-Bin-Wort Jesu für uns so unendlich wertvoll und so köstlich? Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Ich bin das Licht. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und jedes Ich Bin von Jesus ist ein Siegesruf über mein früheres Leben in der Gottesferne. Wie furchtbar war dagegen unser eigenes, unser so eingebildetes Ich Bin. Vor allem als Christ, denn ich bin ja fleischlich, ich bin ein Ich-Mensch, ich bin ein Rebell gegen Gott, ich bin unter die Sünde verkauft. Das ist der Verzweiflungsschrei über mich selbst. Gottes Regel aber ist, wer nach dem Fleisch lebt, der muss sterben. Wer als durch Jesus Erlöster wiederum sein Leben auf sein Ich gründet, wer das wieder aufbaut, was er zerbrochen hat, der bricht über sich selbst den Stab und reißt sich wieder los von Gott. Und nur wer unnachgiebig und ausdauernd jeder Tendenz seines Ich den Todesstoß gibt, all diesen Ränken und Umtrieben unseres Fleisches, nur wer jedes Mal als Mitgekreuzigter von sich selber fort auf Christus schaut, der wird wirklich leben. Und der wird immer völliger, ja in Ewigkeit, von Christus, dem Leben durchdrungen und erfüllt werden. Und so einer ist wirklich Sohn Gottes, weil er eins ist mit dem Sohn Gottes. Und das ist das neue Leben, das von Gott anerkannt ist. Denn so viele durch den Geist Gottes getrieben werden, das heißt der Tendenz des Geistes folgen, der uns Jesus und seine Worte nahe bringt, diese sind Söhne Gottes. Und dieses Wort ist im Grundtext betont. Und auch hier in Römer 8, 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind, wieder im Grundtext betont, Söhne Gottes. Fleischlich gesinnt sein, sagt Römer 8, 6, ist der Tod. Und geistlich gesehen sein ist Leben und Friede. Und es ist Tod für mich, mich mit dem Ich zu beschäftigen, denn in meinem Ich sind ja keine Lebensquellen. Das stirbt ja. In unserem Ich versenkt sich die Seele nur in Nacht und Grauen. Und da verfällt sie dann der Selbstzermarterung und oft genug geht dann auch der Leib zugrunde dabei. Aber mit Christus sich beschäftigen, ihn erkennen, das macht uns heil und froh und frei. Wie der Herr vor den Jüngern ja gebetet hat zum himmlischen Vater. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und in Johannes 6 sagt der Herr, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Denn alle, die geistlich gesinnt sind, die auf Christus hin gesinnt sind, von denen es wörtlich heißt, die gemäß dem Geist sind, die der Tendenz des Heiligen Geistes folgen und von ihm sich auf Christus hinführen lassen in allen Belangen, die sich mit ihrem ganzen Sinnen und Denken nicht um sich selbst drehen, sondern um Christus und sich immer ausschließlicher auf ihn gründen, die werden von ihren eigenen Gefühlen und Zuständen immer unabhängiger und denen wird durch den Heiligen Geist die Fülle Christi immer tiefer erschlossen. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Das Trachten, die Gesinnung des Fleisches ist wirklich Tod in jeder Hinsicht, sagt uns Gottes Wort, und diese Mahnung beinhaltet ein großes Spektrum für uns. Das für mich selber Begehren ist Tod. Das Hängenbleiben an mir selbst, an der eigenen Frömmigkeit oder auch an der eigenen Erbärmlichkeit ist Tod. Das mich in den Gedanken mit meinem Ich beschäftigen, ist Tod. Das von mir selbst etwas erwarten, ist Tod. Das sind ja nirgends Lebensquellen. Das Ich in all seinen Gestalten und Betätigungen ist dem Tod verfallen und kann auch nur Tod bewirken. Auch wenn es sich mit der größten Heiligkeit und Tugend schmücken möchte, sich mit dem Ich zu beschäftigen, führt entweder zur Selbstgerechtigkeit oder zur Verzweiflung. Aber beides bringt kein Leben, sondern das Gegenteil. Denn die Gesinnung des Fleisches ist immer diabolische Feindschaft gegen Gott. Denn sie sagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr euer Ich zur Geltung bringt, wenn ihr euch selbstständig macht, wenn ihr euch für selbstständig haltet Gott gegenüber. Und das ist die Sünde. Aber so wird Christentum heute gelebt, so wird Ortsgemeinde gebaut, mit den eigenen Möglichkeiten, mit den eigenen Talenten und Stärken. Aber da geht Gott nicht mit. Da wird er nicht gebraucht. Und wenn diese Menschen tausendmal netter wirken als andere, uns muss die tödliche Gefahr des Abfalls hier klar sein. Für den Weinberg Gottes und für den Dienst darin zählen nicht unsere natürlichen Begabungen. Sie wirken wohl, aber negativ. Es zählt für Gott in seinem Reich und in seinem Leib nur das, was Gott uns in seinem Sohn zum Dienst mitgibt. Das aber ist jetzt gerade das Ermutigende für alle unter uns, die aus Angst und Menschenfurcht sich bisher nicht recht herantrauten an die ihnen von Gott gegebenen fertigen Werke. Und so höre doch du und sei gewiss, für jeden Dienst im Reich Gottes fällt dir zum rechten Zeitpunkt, am rechten Ort, vorübergehend, aber sicher, die nötige Gabe zu. Und jede dauerhafte Gabe, die erhalten wir von Gott als unser Erbteil in Christus, als die Miterben Christi. In uns selber, von uns selber, haben wir nichts, was zum Dienst vor Gott taugt. Ich bin ja auch nicht weniger scheu wie ihr, aber hier stehe ich, unwürdiger, mit Gottes Hilfe, denn Gott erwählt ja gerade das, was nichts ist, zu seiner Ehre. Und dazu verschafft er dann auch die rechte Einstellung und Gelegenheit und Material und Mut. Und mich muss Gott ja hier durchtragen. Und wehe, es käme Routine auf, wehe, mit der Zeit, menschliche Routine. Nur das nicht. Ich will aber nicht weiter von mir reden. Aber ich wollte euch ein Beispiel zur Ermunterung geben. Wenn Gott dir eines dieser Werke, die er für dich zubereitet hat, laut Epheser 2,10, die er dir vor die Hände legt, dann schau auf zu deinem Herrn und tu, was dir befohlen ist. Er wird mit dir sein, es wird gelingen, bei all deiner Scheu. Du wirst keine Ehre haben und das ist gut. Nur nichts für mich. Alles ist für mich nur dann gut, wenn Gott allein die Ehre bleibt. Von mir und dir wird man aber sagen, aber der doch nicht. Der war der Letzte dafür. Und das ist ein unübersehbares Prinzip im Reich Gottes. Der doch nicht. So ist es Paulus ergangen, der bekannt war dafür, die Gemeinde verfolgt zu haben. Oder auch Georg Müller, der Waisenvater, durch dessen Hände Gott dem Dienst so viel Geld gehen ließ. Davor in seiner Jugend war er finanziell ein Sargnagel seines Vaters. Oder Fritz Bende, der seinen Schwiegervater mit lauter Ärger ins Grab gebracht hat, wie es in seiner Biografie heißt. Auch wenn Gott den Zeitpunkt eines Todes bestimmt. Aber ihr versteht, Gott nimmt das, was nichts ist, was früher keinen guten Ruf hatte, lässt uns unser Mitgekreuzigtsein wissen, unseren Tod in Christus, stellt uns in ein neues Leben, das heißt, er erschafft uns innerlich neu in Christus und gibt uns Werke, die er zuvor selbst bereitet. Und die Leute verachten uns. Sollen sie auch. Das ist die Basis. Das Fleisch ist ja zu nichts Nütze. Es darf nur Gott allein die Ehre bleiben, bei allem Tun, sowas von Anfang der Schöpfung an. Und am allerschönsten ist das rechte Dienstwesen an unserem Herrn Jesus selber zu sehen, in seinen Erdentagen und schon davor, weil er es nicht für sich festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern weil er sich selbst entäußert hat und die Gestalt eines Knechtes angenommen hat und wie wir Menschen wurde, aber ohne Sünde. Er ist der Allerverachtetste und Unwerteste geworden, sagt Gottes Wort. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verborgen hat. Und das wird besonders deutlich an seinem Kreuz, als er mit seinem zerschlagenen Gesicht und dem zerfetzten Rücken für uns dort hing, in unendlicher Qual, aber sich in eben diesem Zustand dem bußfertigen Verbrecher zugewandt hat und ihm über die Maßen gütig und liebevoll geantwortet hat auf seine Bitte, und ihm weit mehr zugesagt hat als das, worum jener gebeten hatte. Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Unter unsäglichen Schmerzen hat er den Willen des Vaters bis zum letzten Atemzug in unendlicher Liebe zu uns getan. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Petrus. Und auch wenn er diese eine ausnahmsweise nicht selber gesehen hatte, diese Herrlichkeit des Sünderfreundes, des guten Hirten, aber erfahren hat er davon, so wie wir. Johannes war ja vor Ort und Lukas hat es niedergeschrieben. Zu diesem herrlichen Wesen Jesu hat Gottfried Daniel Grumacher einmal angemerkt, bei ihm, bei Jesus, war ein so zartes Aufmerken auf den Wink seines Vaters, dass wir grobsinnigen Menschen uns keine Vorstellung machen davon. Blicken wir dazu auch hin auf die Situation mit dem blinden Bartimäus am Stadtrand von Jericho. Als man ihm sagte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, der vorüberging mit der Menschenmenge, begann er zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und als er dafür vom Volk zurechtgewiesen wurde und leise sein sollte, schrie er noch lauter: Du Sohn Davids! Und dann steht hier dieser wunderbare Satz, der uns so viel über Gottes Willen erfahren lässt: Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Jesus steht still, so wie eine leichte Feder in der Luft sich regieren lässt von jedem Luftzug, so Jesu heilige Seele vom Vater, von jedem Hauch seines göttlichen Willens. Jesus steht still. Nicht geht er hin zum Blinden an den Straßenrand, nein, er ruft den Blinden zu sich, und der wühlt sich durch die Menge und findet seinen Retter. Und daraufhin lesen wir: Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach: Rabboni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Haben wir dieses Geschehnis auch recht aufgenommen? Jesus steht still, der Blinde muss auf ihn zukommen. Ja, der Blinde muss öffentlich sagen, was er will. Und wir dachten doch, das sei Jesus und dem Blinden klar. Aber in Wahrheit kommt es so: Indem Bartimäus seinen Glauben laut ausspricht, Rabboni, dass ich sehend werde, anerkennt er damit Jesus vor allen Umstehenden als Gott. Denn niemand kann einen Blinden sehend machen als allein der Schöpfer. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Wir verstehen, ja? Was wir hier betrachtet haben, war der Wille des Vaters und der dienstbereite Gehorsam seines geliebten Sohnes, so wie vorhin mit dem Schächer am Kreuz. Und Jesus betont das auch an etlichen Stellen in den Evangelien, was ihm von den Unverständigen dumme Kritik eingebracht hat: Er sei nicht Gott, weil er sagte: Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Aber ist es nicht sein göttliches Wesen, das auch in uns gelegt wurde, nämlich nichts sein zu wollen? Die Umstände sind es nicht, die dabei etwas fördern oder verhindern können. Es sind auch nicht die Umstehenden, dieses "Ich kann nichts von mir selbst aus tun". Das ist das freiwillige Gebundensein an den Vater. Und das ist eben nicht die Sünde, das ist die herrliche, heilige Abhängigkeit. Der Liederdichter Paul Gerhardt schrieb dazu vor über 360 Jahren: An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Wir sind ja hier nicht die Starken, wir sind nicht die Guten, wir sind die Abhängigen, die Nichtse, aber wir haben einen großen Gott, der uns führt und uns erhält in seinem Wort und in seiner Gnade, sofern wir bei ihm bleiben werden. Die Kinder dieser Weltzeit, die sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts, sagt der Herr. Und so muss es auch nicht verwundern, dass Jesaja sagt: Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Es ist dumm und verwerflich, wenn wir uns selber für klug und weise halten. Unser Herr Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis liegen, hat das nie getan. Er hat alles auf den Vater abgestellt. Und wir dürfen alles auf ihn, unseren Herrn, abstellen. Klug und weise in uns selber müssen wir nicht sein, aber abhängig von ihm, der die Weisheit in Person ist. Wir müssen auch nicht gut und schmerzfrei leben, sondern in dem sein und bleiben, der das Leben in Person ist. Und wir sind nicht reich in uns selber und auch nicht reich für die Welt, aber in Christus sind wir reich für Gott. Und wir sprachen in der letzten Predigt über den Leib Christi und über seine Glieder, über die Gelenke, über das Auge und das Ohr. Aber wären denn die Glieder selbstständig? Sind sie unabhängig vom Haupt? Und wo Jesus dort im Boot zu den Jüngern sagt, nachdem er den Sturm gestillt hat: Habt ihr denn keinen Glauben? Dann sagt er auch uns das: Ist euch denn nicht eure absolute Abhängigkeit von Gott bewusst, vom Vater und vom Herrn, der jede Situation beherrscht, in die ihr kommen werdet und schon vor euch da ist, er, der euer Leben in der Hand hält, ja, der euch in seine Hände gezeichnet hat? Dass das wahre das normale Christenleben für uns nur in und aus Christus besteht, das zu erkennen, das ist das Leben, wie der Herr selber im Gebet zum Vater ihm vor den Ohren der Jünger gesagt hat. Und wir können gar nicht oft genug daran erinnert werden. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben aus Gott, dass ich erkenne, dass ich ohne ihn wahrlich keinen Finger rühren kann. Paul Gerhardt hat noch mehr Einschlägiges dazu für uns hinterlassen, zum Beispiel folgenden Reim: Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erd, dass unser Vater nicht von dir allein gegeben wird? Uns ist das ja schnell klar, wenn man uns im Spital, im Krankenbett zum OP-Saal fährt. Da ist uns bewusst, wie hilflos wir sind und dass wir nicht wissen, was sein wird in 1, 2 oder 5 Stunden oder morgen. Da erkennen wir, wie sehr wir Hilfe brauchen in jeder Hinsicht. Heute, morgen, übermorgen, und wir schreien innerlich zum Herrn. Und auch wenn ich sonst wo in Not bin, in einer ausweglosen Situation, ja auch da. Dass es aber den ganzen Tag über so ist, jeden Tag, vom Erwachen bis zum Einschlafen und auch dazwischen, das habe ich in früheren Jahren so nicht realisiert. Leider. Dafür steht im Psalm 119, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Was heißt, nun aber halte ich, befolge ich dein Wort? Was heißt, ich habe erkannt, dass ich hänge an dir, Herr. Und ich kann und ich will auch nichts anderes mehr, als an dir hängen. Und so wird auch das Wort, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, in einer für uns ganz neuen Weise verständlich, weil uns bewusst wird, dass wir alles von Christus, in Christus und aus Christus beziehen und in ihm leben und weben und existieren und arbeiten, allein aus dem Vermögen, das er darreicht. Auch wenn wir das gleiche essen wie alle um uns her und den gleichen Wanderweg beschreiten, auch wenn wir am gleichen Arbeitsplatz stehen, wir sind des Christus und beziehen alles nur aus ihm, wie Psalm 27 sagt, der Herr ist meines Lebens Kraft. Und wir gehören als Kinder Gottes, als Söhne in Christus, hier nicht zu den Alleskönnern. Wir gehören nicht in die erlauchte Gesellschaft der Welt. Wir gehören nicht zu denen, die irgendetwas, vieles oder auch alles meistern. Einer nur ist Meister, ist unser Meister. Und darum gehören wir in Jesu Hand. Alles andere, alles, was sich dagegen erhebt und als hoch darstellt, ist falsch und schädlich für das jetzige und für das ewige Leben, für uns und unsere Mitmenschen, denen wir ja kein falsches Christentum und Leben vermitteln dürfen. Und zum Abschluss noch 2. Korinther 10, 3-5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott, zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Amen. Amen.